Es ist so schön, wenn wir uns am Sonntagmorgen grüßen, aufeinander zugehen. Wir grüßen aber jetzt auch die, die wir nicht sehen, drüben in der Übertragung, die Eltern mit den Kindern und die Kranken, die mit uns verbunden sind und die irgendwo in der Ferne an unserem Gottesdienst mitfeiern. Unser Blick soll auf den Herrn gerichtet sein, auf den lebendigen Herrn. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Das soll bei ihnen jetzt passieren, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wir wollen miteinander das Lied 181 singen. Diese Psalmvertonungen stammen ursprünglich aus dem französischen Protestantismus, aus den Hugenottenbewegungen. Die haben die Psalmen vertont. Das ist ein Psalm, den uns Matthias Jorissen gedichtet hat, ein Mann vom Niederrhein, der dann in Holland tätig war. Und dieses Lied nimmt das Gotteslob aus der Erfahrung vieler schwerer Lebensführungen, wo es dann heißt, oft wollten wir den Mut verlieren und dann haben wir die Hilfe Gottes erfahren. Wir singen von 181 die Verse 1 bis 4. Wir wollen beten. Herr, unser Lob kommt oft nur so zaghaft über die Lippen, so wie wir gerade es gar nicht in der großen Freude singen konnten, in der Anbetung, in der Dankbarkeit über deiner großen Macht und Kraft. Du hast uns in unserem Leben wunderbar geführt und wir haben deine Hand immer wieder erlebt. Du führst uns oft auch durch Leiden und dann zur neuen Erfahrung deiner Siege und deiner Macht. Und wir wollen an diesem Morgen jetzt vor dir auch nur ausbreiten, was uns bedrückt und belastet. Wir tragen so viel mit uns, mit dem wir selber nicht mehr fertig werden. Und das wollen wir dir sagen und vor dir aussprechen und dich bitten, dass du deine Macht und deine Hilfe daran sichtbar machst und dass wir deinen Beistand erfahren. Und so wollen wir jetzt in der Stille alles dir sagen. Du bist nahe allen, die dich mit Ernst anrufen. Das freut uns. Amen. Es ist der schwerste Kampf, bis die Seele stille wird. Ganz stille und Gott vertraut. Da liegt das große Problem beim Glauben, beim Vertrauen. Danke für das Lied. Ich möchte lesen aus Matthäus 11 den Ruf Jesu, wo er auch von der Ruhe spricht, die wir finden für unsere Seele. Matthäus 11, Verse 28 bis 30. Und Sie können all diese Worte hoffentlich auswendig. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und jetzt kommt dieser Vers. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
Ja.
Solch ein Zuspruch redet direkt hinein in Ihre persönlichen Nöte, das, was Sie bewegt. Wir freuen uns nun, dass zuerst Annette Steiner noch ein Wort sagen wird. In Ihre Lage hinein redet auch dieses Wort. Sie wird jetzt wieder ausreisen nach Brasilien in den Dienst der deutschen Indianerpioniermission. Anschließend habe ich noch Stefan Kranz um ein kurzes Wort gebeten. Von den jungen Leuten her, wir hören zuerst Annette Steiner.
Im Blick auf die nächsten 4 Jahre ist es mir gerade ganz wichtig zu wissen, dass Jesus der Sieger ist, dass er wirklich über allem steht und die Macht hat. Und da erinnere ich mich an ein Beispiel, das ich erlebt habe in La Guarica von einem Indianer, dem Valencio, einem Kiowa-Indianer, der eines Tages auf die Missionsstation kam, total verstört. Die ganze Zeit schaute er sich um, man merkte, er fühlte sich verfolgt. Er hatte ein Erlebnis, das ihn total durcheinander gebracht hatte. Er hatte eine Erscheinung aus der Finsterniswelt und er konnte aber darüber nicht reden. Wir sprachen miteinander und gaben ihm dann als Ermutigung und Trost die Worte mit in seiner Sprache. Iporin ete hesunye, hesunye e, iporin ete vae. Jesus, das Wort Jesus ist gut. Jesus befreit uns von aller Angst. Und das durfte jetzt auch wirklich Valencio erleben, dass er über diesem Ganzen frei wurde von der Angst, dass er erlebt hat, dass wirklich, wer den Namen Jesus anruft, gerettet wird. Und dass das wichtig ist, in der Sprache von Ihnen, ihn immer wieder zu verkündigen, das wurde mir gerade bei ihm wieder ganz klar, denn in Portugiesisch hätte das längst nicht so zu ihm geredet. Und deswegen wird die nächste Zeit sein, bis Weihnachten ungefähr, dass ich die Guarani-Sprache lernen werde und dann wieder nach La Guarica zurückgehen werde, um mal endlich in der Sprache auch reden zu können. Und das wird für mich eine große Freude sein. Und wenn Sie da mitgehen im Gebet, dann bin ich Ihnen ganz arg dankbar. Danke.
Wie lange wird das jetzt sein?
4 Jahre.
4 Jahre ist ein Term. Da gehen wir sehr in Gedanken mit und in der Fürbitte begleiten wir Sie das immer wieder. Ein Schritt dann auch in die ganz andere Welt, Kultur und auch Gottes Schutz und Bewahrung als Heimatgemeinde, wo wir ganz besonders dahinter stehen.
Danke.
Als ich 1993 meinen Jahresspruch hier bekam, siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, konnte ich noch gar nicht ahnen, wie großartig Gott dies tun wird. Ich war kurz vorm Abitur und hatte dann ein Jahr Bundeswehr vor mir und ich wusste nur, dass ich nach Kempten komme, dass Kempten ein schöner Standort ist, eine gute Kantine hat und eine gute Landschaft ist, eine schöne Landschaft ist. Mehr wusste ich nicht. Ich wusste nicht, wie sind die Kameraden dort, wie werden meine Vorgesetzten sein? Werde ich jemanden finden, der auch an Jesus Christus glaubt? Oder werde ich Anschluss an eine örtliche Gemeinde finden? Das waren Fragen, die offen waren. Und als ich am 1. Juli dann mit einem flauen Gefühl in der Magengegend in den Zug stieg, konnte ich nur noch beten, Herr, jetzt ist es dein, jetzt musst du arbeiten, jetzt musst du was tun. Ich bin angekommen in Kempten, so in die Stube reingekommen und habe die ersten Schnupperversuche mit meinen Kameraden dort gemacht. Ein paar Stunden später kam noch ein Nachzügler dazu. Er räumte so seinen Spind ein und sein Rucksack stand so offen darum und ich schaute hinein und sah das Buch »Ein Schrei für Jesus« von Hofacker. Pfarrer Schäffbuch nannte es immer im Bibelkreis »Schwarzbrot für uns Christen«. Ich sprach ihn an und er sagte, ja, ich bin Christ. Und schon waren wir zu zweit. Und dazu noch auf meiner Stube. Und er sagte, er hätte schon den Dritten entdeckt. Vorhin beim Essen hat einer seinen Blick so auf die Tischplatte gesenkt, um zu beten. Und er hätte ihn gefragt, und er sei auch Christ. Und dieser wiederum hatte einen auf seiner Stube, der auch Christ war. Wir waren schon zu viert. Und in den nächsten Tagen und Wochen kamen noch 3 weitere aus unserer Kompanie dazu. Und wir konnten einen kleinen Soldatenbibelkreis mit 7 Leuten machen und es war wirklich ermutigend, immer zu sehen, sich gegenseitig anzuspornen, zusammen Bibel zu lesen, zu beten, zu singen und unten im Keller einen Gang mit einer guten Akustik, so dass man es durchs ganze Haus hören konnte, haben wir mal einen Soldatenbibelkreis gemacht. Es war einfach fantastisch, wie Gott dort gewirkt hat. Durch die ganze Bundeswehrzeit hindurch, immer wieder. Sei es durch Krankheitszeiten, sei es mal, wenn es uns schwierig war, wenn wir ein bisschen entmutigt waren durch die Situationen, die gegeben waren. Aber ich habe erfahren, dieser Spruch, sieh, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, ist wahr. Und es war wirklich für mich immer wieder neue Impulse für meinen Glauben, auch dieses Jahr durchzustehen. Dankeschön. Und jetzt wollte noch jemand was sagen.
Wir singen jetzt. Wir haben jetzt Gottesdienst und jetzt will Gott mit uns reden. Bei dem Lied 181 singen wir jetzt Verse 5 bis 7. Verse 5 bis 7. 181.
Mit Kerzen für jedes Lebensjahr eine, aber dann dachten wir, wir wollen doch lieber Geburtstag und Gottesdienst feiern, wie ein Partyzug veranstalten und deshalb die besten Glück und Segen wünschen für dich und dein neues Lebensjahr.
Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Und nun wollen wir es Gott zu Ehren erschallen lassen, so wie es beim Soldatenbibelkreis war, dass das Lob Gottes ertönt über den Taten und Wundern Gottes. 181, die Verse 5, 6 und 7 aus dem angefangenen Loblied, das ist der Psalm 66, wenn Sie den zu Hause mal nachlesen, ein Lob- und Dankpsalm über den erfahrenen Wundern Gottes. Die schönste Predigt sonntags im Gottesdienst haben wir durch die Lieder. Ich wollte immer das nur Ihnen so zeigen. Viele von Ihnen sind in Ihrem Glauben angefochten und sagen, aber warum nimmt Gott meine Krankheit nicht weg? Oder warum nimmt Gott meine Schwermut nicht weg? Oder warum habe ich immer noch mit den beruflichen Schwierigkeiten zu kämpfen? Das sagt der Jorissen doch. Ich bin zwar elend, ich bin zwar dürftig, ich bin schutzlos unter Feinden, aber ich habe den Herrn. Das ist der Grund des Glaubens. Ich hänge an dem Herrn und das gibt mir Festigkeit, Geborgenheit und Frieden. Bei ihm nicht anders. Solange wir leben, ist unser Leben schutzlos. Nun wollen wir ja heute fortfahren in der Reihe, die ich gewählt habe, wie Gott Mut macht, fest zugesagt. Das immer wieder merken, da liegt die Grundlage unseres Glaubens, das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Gott hat uns das zugesagt. Wir haben sein Wort und auf sein Wort hin glauben wir. Sonst gibt es gar keinen Grund zum Glauben, als auf das Wort hin, auf dein Wort hin, Herr, glaube ich. Dieses Wort ist wahr und gewiss. Ich habe heute ausgesucht, Jeremia 31, den Vers 25. Vielleicht schlagen Sie dieses Kapitel auf, wir brauchen es noch, ich will ein paar Dinge in diesem Kapitel Ihnen dann zeigen. Jeremia 31. Wir hatten bei der Hofacker-Konferenz den Jeremia in der großen Glaubensanfechtung, wie er zu Gott schreit in seiner ganzen Glaubensnot. Das darf man ja so beten. Herr, was ist denn? Warum lässt du mich denn da so leiden? Aber dieses Kapitel Jeremia 31 ist ein ganz großes Wort der Zusage Gottes. Und da haben wir den Vers 25. Ich will die Müden erquicken und die Verschmachtenden sättigen. Ich will die Müden erquicken und die Verschmachtenden sättigen. In unserem Jahrhundert hat sich etwas ereignet, das hätten alle vorigen Generationen lange vor uns als völlig verrückt erklären. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass das zerstreute und getretene Volk der Juden, die Israelis, sich wieder sammeln im Lande Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist doch gar nicht möglich, hätten uns unsere Vorfahren gesagt. Aber Gott hat es durch den Mund Jeremias versprochen. Er hat es fest zugesagt. Gott hat ganz deutlich gesagt, ich will das tun, absolut verlässlich. Ihr könnt euch in allem ganz fest darauf verlassen. Wo? In diesem Kapitel 31. Das Einzige, und an ein paar anderen Stellen der Bibel steht das so klar. Und wenn Sie jetzt hineinschauen, Vers 8. Ich will sie sammeln von den Enden der Erde. So hat es Gott getan und tut es gegenwärtig noch. Oder Vers 3. Das Volk, das dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Dem verheißenen Land Abrahams, dort wird es wieder geschehen. Vers 4 und 5, ich will dich wiederum bauen, du sollst dich wieder schmücken, Weinberge pflanzen an den Bergen Samarias, sogar an der Westbank. Oder Vers 9, von dem furchtbaren Weinen Rachels um ihre Kinder, der furchtbare Morden an den Juden, und dann sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten. Und immer wieder dieses Ich will, ich will, ich will. Das ist Gottes klare Zusage und Gott bricht sein Wort nicht. Darauf kann man sich ganz fest verlassen. Heute durch die Geschichte bestätigt. Viele Verheißungen der alttestamentlichen Propheten sind vor unseren Augen sichtbar erfüllt. Wieder alles erwarten von Menschen. Durch Jahrhunderte hindurch haben Christen gesagt, das muss man geistlich uminterpretieren. Nein, wortwörtlich hat es Gott erfüllt an seinem Volk. Den Juden. Paul Gerhard sagt einmal, was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck. Und sieh, Gott geht da nicht zurück. Gott wird ohne Zweifel nicht zurückgehen. Gott macht das ganz, ganz, ganz bestimmt. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie in Ihrer Familie vielleicht jemand haben, der einen harten Eigenwillen hat. Vielleicht der Vater, nicht? Da bricht die ganze Familie drüber, fast in Abgrund. Zerbricht man. An einem harten Willen kann man zerbrechen, unter uns Menschen. Da stöhnen Kinder, da stöhnen Kollegen und sagen, das ist so ein harter Wille, so ein ganz harter Mann. Der Wille Gottes ist noch härter als der härteste Wille von Menschen. Gott will seinen Plan erfüllen und was er gesagt hat, will er tun. Gott will es machen. Und an diesem Willen Gottes werden Menschen zerbrechen. Da wird sogar die ganze Geschichte zerbrechen. Da werden Menschen einmal davor stehen, sagen, das hätten wir nie gedacht. Doch, natürlich. Weil Gott seinen Plan nicht bricht, was er sich vorgenommen hat, das führt er zu Ende. Ich will. Es ist gut, wenn Sie sagen können, dein Wille geschehe. Wenn Sie sich nicht querlegen, sondern sagen, Herr, ich will deinem Willen folgen. Ich habe mir in der Bibel immer das angestrichen, wo da steht, ich will. Denn das wäre ja töricht, ich würde dagegen handeln. Nein, im Gegenteil, ich habe ja hier eine Richtschnur, ich kann mich doch darauf verlassen, ich kriege Information, was Gott will. Ich habe eine verlässliche Information über Gottes Planungen. Und da steht jetzt auch dieses kleine Sätzlein, das heute unserer Predigt zugrunde liegen soll. Ich will die Müden erquicken und die Verschmachtenden sättigen. Und da ist es gut, dass Gott einen unbeugsamen Willen hat, dass er das tut, allen Hindernissen zum Trotz. Ich will, ich werde es tun. Ihr werdet es erleben, ihr werdet staunen, auch wenn ihr nimmer dran denkt, ich will es tun. Ich mache das absolut vertrauenswürdig. Könnt ihr euer Leben draufbauen. Ich will die Müden erquicken und die Verschmachtenden sättigen. Ich möchte zuerst darüber reden, dass das uns so schwer fällt, über unsere Müdigkeit und über das Verschmachten zu reden. Über das Müdsein und über das Verschmachten. Haben Sie jemand, irgendeinen vertrauten, lieben Menschen, mit dem Sie in den letzten Tagen über Ihre Schwächen reden konnten? Haben Sie jemanden? Oder tragen Sie das ganz allein? Haben Sie jemanden, mit dem Sie über Ihre Fehler reden konnten? Haben Sie jemanden, mit dem Sie über Ihre Pannen oder über das Unrecht, das Sie getan haben, reden konnten? Einen Seelsorger, der Ihnen wieder heraushilft, der Ihnen wieder Mut macht? Oder wären Sie der Erste, der keine Fehler hätte, keine unrechten Taten tut? Haben Sie jemanden, mit dem Sie darüber reden können. Sehr erschütternd, dass die meisten Eheleute miteinander nicht über ihre Schwächen reden können, nicht über ihr Versagen. Also unter uns Menschen wäre das doch eigentlich das Selbstverständlichste. Wir wissen doch, es gibt keinen vollkommenen Menschen. Aber wir verdecken das nach außen. Die meisten Eltern spielen vor ihren Kindern eine perfekte Charaktergröße und sind es doch gar nicht. Sie wissen das ganz genau. Aber sie halten das durch, verbissen. Und Kinder natürlich vor ihren Eltern. Wenn die Eltern an ihnen was kritisieren, nein, das kann gar nicht sein, wie sie widersprechen. Sehr komisch, dass wir so schlecht darüber reden können. Und unter Kollegen, unter Bekannten, unter Freunden fällt es uns noch schwerer. Obwohl wir doch genau wissen, dass jeder von denen auch viele Fehler und viele Mängel hat. Wir können über unsere Versäumnisse, über unsere Schuld, über unser Nichtkönnen, über unser Versagen nicht reden. Im Gegenteil, wir eifern und sagen, das stimmt überhaupt nicht, die anderen täuschen sich, ich bin ja viel besser und wir glauben es vielleicht noch eine Zeit lang und wir können uns ganz hart dafür ins Zeug legen, woran das liegt, weil in unserer Zeit ganz besonders natürlich begabte Könner gesucht sind, leistungsstarke Schaffer, dynamisch, professionell, stark, schön, leistungsstark, überdurchschnittlich, groß. Denken Sie mal, in der Managerebene, da sucht man solche Superleute. Und dabei wissen alle, die in diese hohen Positionen hineinberufen sind, dass sie das alles nicht können. Und es dauert eine Zeit, bis das einmal ins Licht kommt. Dann feuert man die wieder. Dabei hätte man es gleich wissen können. Sie können das alles nicht leisten. In der politischen Welt, da werden sie zuerst hochgejubelt und dann werden sie unter das Feuer der Kritik genommen. Dann heißt nach einiger Zeit, jetzt zeigt er Wirkung. Jetzt wird er unsicher. Aha, jetzt haben wir ihn dran gekriegt. Und die Schadenfreude, jetzt kommt's raus. Und nach einer Zeit ist einer verschlissen, jetzt kommen die Mängel raus, die Schwächen. Was ist das für ein gnadenloser Kampf? Wer kann denn da überleben? Nur die allerbesten, nein, die allerbesten Hochstapler. Das sind die, die am besten drüber kommen, die am meisten sich hinwegmogeln können mit einer Schau. Ich behaupte, unsere ganze Kraftlosigkeit rührt davon her, viele unserer Erkrankungen im Körper, in der Seele, ruhen davon her, dass wir in einem Dauerstresszustand sind, dass wir nie ganz schlicht einmal sagen können, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, ich bin schwach, ich bin dazu auch nicht begabt. Stattdessen sind wir überfordert. Und wenn man fortwährend überfordert ist, dann hat man Angst, dass man irgendwo einbricht. Vielleicht hat man selber das Ziel zu hoch gesetzt. Wir wollen auch immer viel zu viel aus unserem kleinen Leben herausbringen. Wir halten uns ja immer noch mehr für geeignet, für noch andere Positionen. Angst kommt auf, Sorgen kommen auf, schaffe ich den Riesenberg der Anforderungen, man kann nachts nicht mehr schlafen und natürlich, die Nerven halten das nicht ewig durch. Und dann schlägt es wieder auf den Körper und dann blickt man neidisch auf die anderen, die alles so locker und so sicher anpacken und so leicht das machen und die lächeln noch so übermütig und ach, so wollte ich es auch können wie die anderen. Es gibt ja auch einen geistlichen Stress. Wissen Sie, wenn man meint, man sei das Gott schuldig, da will man immer Größeres und will noch mehr Gott dienen und noch besser das alles können. Und da bringt man sich in einen Zugzwang, dann sitzt man ganz bedrückt da und sagt, ich wollte noch viel besser Christ sein, wollte noch viel tiefer glauben können. Die Worte, die Dietrich Bonhoeffer einst, und jetzt hören Sie richtig, im KZ niedergeschrieben hat, die sind uns aus dem Herzen gesprochen. Wer bin ich? Sie sagen mir, ich trete aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich? Was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß, unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungern nach Farbe, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürsten nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichster Kränkung. Wer bin ich? Vor Menschen ein Heuchler. Und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling. Wer bin ich? Wenn die Fassade mal weg ist, ob da einer eine hohe Position heute in der Öffentlichkeit hat oder ob er irgendwo ganz verborgen lebt, für alle ist das das Gleiche. Wir machen nach außen hin so ein Bild und hinten sind wir alle erschöpft, entmutigt. Und darum habe ich das Wort gewählt. Müde und verschmachtet. Die Last des Lebens ist uns zu schwer. Und die Worte, die Bonhoeffer in einer ganz furchtbaren Situation gedichtet hat, die passen sogar dann auf uns. Wer bin ich? Sogar mein Glaube, so sagen viele, ist mir eine schwere Last. Ich kann das nicht mehr tragen, er erdrückt mich. Wo werden wir geheilt? Jesus wollte ja sagen, können wir mit darüber sprechen, was die Not ist. Jetzt, wo werden wir geheilt? Bonhoeffer schließt seine Zeilen: Ängstliches Fragen treibt mit mir Spott. Wer bin ich? Dein bin ich, o Gott. Dein bin ich, o Gott. Wo werden wir geheilt? Eigentlich ist es doch das Simpelste und Selbstverständlichste der Welt, dass ein Mensch nirgendwo in der Welt Ruhe finden kann. Ist das nicht heute furchtbar, dass viele Leute suchen ihre Sicherheit in sich? Du musst bloß Vertrauen zu dir haben. Du musst dich selber annehmen. Das geht doch gar nicht. Ich liege doch mit mir im Streit. Ich bin doch unzufrieden mit mir. Ich ärgere doch mich über mich. Wo soll ich denn in mir Sicherheit finden? Dann sucht man nach anderen. Man sucht einen Menschen, an den man sich anlehnen kann. Man sucht jemanden, an den man sich halten kann. Eine Gemeinschaft. Man sucht äußere Sicherheiten. Es gibt doch keine. Mein Leben kann nur ruhen in Gott. Dein bin ich, o Gott. Wie wir überhaupt was anderes suchen konnten oder heute suchen können, das frage ich mich. Aber jetzt ist nötig, dass Sie heute einen ganz bewussten Willensschritt machen und sagen: Ich möchte jetzt in meinem Leben das umändern. An dem liegt es nämlich. Das ist nicht bloß eine Vertrauensfrage, sondern sagen: Ich möchte jetzt wirklich mit dem lebendigen Gott rechnen. Und das in den Lebensschwierigkeiten, in die ich gestellt bin. In den Spannungen, in denen ich lebe. In den Berufsschwierigkeiten. In den Nöten meines inneren Lebens, in den Enttäuschungen, an denen ich leide, weil ich selber versage, da möchte ich Gott erleben. Die Überforderung kommt ja dauernd davon her, dass wir begrenzte Kräfte haben. Und immer in den Grenzsituationen, wo wir das nicht leisten können, was wir eigentlich wollen, in den Grenzsituationen darf ich anfangen, mit Gott zu rechnen. Und jetzt bin ich froh, dass die Bibel fortwährend von der Schwäche von Menschen erzählt. Fortwährend von der Schwäche. Alle Leute in der Bibel waren Leute, die versagt haben. Und selbst wenn sie ganz große Glaubenshelden waren, waren sie jämmerlich, klein, schwach und erbärmlich. Ein Abraham hat Gott so vertraut, dass er alles verlassen hat, sein Haus und Hof und alles, und zog mit Gott. Aber als der verheißene Sohn nicht kam, da hat er gemeint, er müsste Gott mit ganz kümmerlichen menschlichen Gedanken nachhelfen. Und da hat er Gott am Glauben verraten. Und das zeigt die Bibel für mich, als er zu Hagar ging, um dort einen Sohn zu zeugen. Mensch, mach's doch im Glauben nicht so wie Abraham, sondern vertraue Gott fest. Gott kann auch aus Steinen Kinder erwecken. Und ich will den Glauben erst noch lernen über der Abrahams Geschichte. Ich will glauben noch mehr als Abraham und mein Vertrauen ganz auf Gott setzen. Und wenn die anderen Leute sagen, wir sehen immer mehr deine Schwächen und wir kennen dich immer besser und wir wissen auch, wie du versagst und wie begrenzt deine Nervenkraft ist, gut, aber ich vertraue auf Gott in allem, was ich tue. Und selbst wenn sie über Kräfte eines Stieres verfügen, mir doch Simson immer so ein Vorbild. Ach, so hätte ich immer gern Kraft gehabt wie der Simson. Der hat das Stadttor aus den Angeln gehoben, auf den Berg getragen, ohne einmal abzusetzen. Das ist wunderbar. Und dabei war er so schwach, wenn er nur ein Frauengesicht saß. Da brach alles in ihm zusammen. Große Männer und doch so schwach. Oder ich sehe die Jünger Jesu, was waren das für Leute? Sie haben wieder alles aufgegeben, sind in einer klaren Entscheidung mit Jesus gegangen, aber dann, als ein Vater seinen kranken Sohn bringt, sagt er bitter zu Jesus: Ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber die können doch nichts. Und das weiß ich, dass so viele Leute sagen: Ich bin enttäuscht von dir. Du hast auch nichts fertig gebracht. Und dann hat Jesus sie gelehrt, auf ihn zu blicken und auf ihn zu vertrauen. Ich darf aus meinen Verkrampfungen, aus meinen Verspannungen, aus der Mutlosigkeit heraus. Und jetzt möchte ich Ihnen Mut machen. Ich, sagt der Herr, ich will die Müden erquicken und die Verschmachtenden sättigen. Bei denen, die keine Kraft mehr haben, die erdrückt sind, die mutlos sind, die sagen, ich gebe es auf, es hat sowieso keinen Wert. Ich lasse das jetzt alles und ich versage doch nur, er, der Herr, gibt keinen auf. Ich will die Müden erquicken und die Verschmachtenden sättigen. Er hat sich das als Programm ausgesucht, so dass wir oft sogar uns dafür erregen und sagen, warum wendet sich Jesus eigentlich nicht an die Starken? Warum wendet sich Jesus nicht an die Begabten und an die Klugen und an die Gelehrten der Welt? Warum wendet er sich denn an die Zerbrochenen, die zerschlagenen Herzen sind? Ach, ganz einfach, weil die anderen noch nicht ihre Grenze erkannt haben. Oder noch nicht den Mut haben, sie zuzugeben. Der Herr kann nur an den Müden, an den Verschmachtenden wirken. Ich denke, dass das auch die Großen unserer Zeit angeht. An Leute, die Einfluss und Macht haben. Aber sie müssen ihre Grenze kennen, ihre Ohnmacht, ihre Schwäche, um das auszubreiten. Also da muss ein Schritt her, ein Willensschritt und sagen, ich will das jetzt ablegen. Ich will mich nicht mehr durchlavieren. Ich will es nicht mehr probieren mit eigener Kraft. Ich will auf den Herrn schauen. Er will. Ich will ihm vertrauen. Und dann macht man das Letzte, eine wunderbare Entdeckung. Ich will die Müden erquicken und die Verschmachtenden stärken. Was ist das? Haben Sie es einmal schon erlebt? Sie waren am Ende mit Ihrer Kraft. Bin gestern wieder durch einige Pflegeheime unserer Stadt gegangen. Und das ist schon jämmerlich und erbärmlich. Wenn dann Freunde, die noch vor einiger Zeit hier aufrecht und stark unter uns saßen, nur noch ein Häuflein Elend sind. Und dann darf man es ihnen wieder zusprechen. Der Herr ist bei dir. Und dann geht ein Leuchten über das Gesicht. Das ist alles, was ich habe. Und da spürt man, da ist die letzte Kraft, bevor der Tod einen wegnehmen kann. Der Herr stärkt. Aber das dürfen schon junge Leute erfahren, die oft bei ihrer Bekehrung merken, als sie mit ihrer Sünde nicht mehr fertig werden. Ich darf dem Herrn vertrauen. Aber sie werden in jedem Lebensschritt nie anders siegen können, als dass sie auf den Herrn blicken. Ich will die Müden erquicken und die Verschmachtenden sättigen. Und das sind Quellen ohne Ende, aber die liegen außerhalb von ihnen. Die liegen in dem Herrn, der da ist. Man nimmt das ja heute in der Christenheit ein wenig übel, wenn man sagt, man kann seines Glaubens gewiss sein. Man hört da manchmal ein Wort. Das ist ein böses Wort, Fundamentalist, das ist von der iranischen Terrorbewegung genommen. Das sind Leute, die ein Fundamentalismus sind. Nein, wir haben ein Fundament. Ja, das haben wir. Aber was für ein Fundament? Der Herr ist das Fundament. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Auf diesem Grunde will ich bleiben. Solange ich lebe, das ist ein Fundament und das wackelt nicht und das wankt nicht. Und das Wort des Herrn, meine Gefühle, die können sich täuschen. Menschen können mich täuschen. Menschen sind unzuverlässig. Was der Herr mir zuspricht, darauf kann ich bauen in den dunkelsten Stunden meines Lebens. Davon wird er nicht weichen. Da wird mein Glaube fest. Ich darf meine Hand in seine Hand legen. Was sind diese Quellen, aus denen er mich erquickt? Das ist zuerst, dass er das Alte zudeckt und vergibt. Denk nimmer ans Alte. Ausgelöscht und vergeben. Zugedeckt vom Blut Jesu. Es erquickt. Ich brauche gar nimmer mich rechtfertigen. Und dann, wie ist es mit der Angst und mit den Sorgen wegen morgen? Der Herr geht mit. Fürchte dich nicht. Und wenn du durchs Wasser gehst, ich will bei dir sein. Was brauchen sie noch? Selbst Naturburschen werden matt. Und junge Männer mit der strotzenden Lebenskraft fallen auf den Boden. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Die erleben die Erquickungen. Das sind solche Erquickungen. Ich habe jetzt immer gedacht, jetzt müsste ich Ihnen heute Geschichten erzählen. Ich könnte unzählige Geschichten erzählen aus der Zeit der Kirchengeschichte oder aus unseren Tagen, aus der Mission, hier aus dem Leben, ob das eine Hausfrau ist oder ein Mann im Berufsleben oder ein Vater, der, es war so toll bei der Hofacker-Konferenz, wo der Dr. Krüger erzählt, wie er rauschgiftsüchtig in der Kommune lebt. Und wo ein Vater betet, auf den Herrn hat. Und heute ist der Kommunade Pfarrer in Cannstatt, gläubiger, bibeltreuer Pfarrer. Das war nicht der IBM-leitende Angestellte, der das durch seine Beziehungen geschafft hat, sondern der dem Jungen nur zugerufen hat in der Krise. Ich kann als Vater dir nichts mehr sagen, aber du musst dein Leben mit Gott in Ordnung bringen, da liegt's. Und als das in Ordnung gebracht war, war auch die Vaterbeziehung wieder in Ordnung. Du musst dem Herrn vertrauen. Ich brauche Ihnen gar keine Geschichte erzählen. Sie können jetzt Ihre Geschichten erzählen. Dem Herrn vertrauen, und das Wunderbare ist, wenn der Herr sagt, ich will erquicken, ich will sättigen, das sind solch energische, gefüllte, dynamische Kräfte, die der Herr verleiht, die nur verglichen werden können mit der Kraft, mit der Jesus von den Toten auferweckt wurde. Mit einer ungeheuren, für uns oft unverständlichen Art wirkt der Herr. Wir bleiben schwach, wir bleiben begrenzt, wir bleiben Menschen mit allen Mängeln und Fehlern, und der Herr wirkt dennoch durch uns auf wunderbare Weise. Ich möchte Sie heute rufen zum Siegen. Sie sollen viel wirken und Sie dürfen mit Ihrem Leben Großes tun. Sie dürfen das Heil Gottes ausbreiten in einer heillosen Welt. Der Herr beruft Sie und sendet Sie an dem Platz, wo Sie stehen. Ich will es tun in deiner Müdigkeit, in deiner Schwachheit, in deiner Ohnmacht. Ach, man könnte es jetzt so wunderbar zeigen, an Gestalten der Bibel, an der Maria, die Schwachen sind umgürtet mit Stärke, oder wie wir bei der Hofacker-Konferenz hatten, die Hanna, die da so jubiliert in einer Zeit, als das Heiligtum nichts mehr wert war in Israel. Aber sie hat erlebt, Gott ist ein Herr, der hilft, und bei ihm werden die Taten gewogen. Wer dem Herrn vertraut, der erlebt real, wie der Herr unsere Welt umgestaltet und wie unser Leben Frucht bringen kann und wertvoll und brauchbar wird. Ich darf Sie bloß einfach zu dem Schritt immer wieder bitten, dem Herrn ganz zu vertrauen, mit Wort und Tat und sich ganz ihm zu weihen. Er steht vor Ihnen, der gekreuzigte Jesus, der auferstandene Jesus mit den Wundmalen, der sagt, für dich bin ich in den Tod gegangen und für dich bin ich auferstanden, damit meine Kraft in deiner Schwachheit sich vollenden soll. Und das gilt auch unseren Kranken, die das erleben sollen. Die erleben sollen, dass der Herr sie nicht sterben lässt, sondern dass sie des Herrn Werke verkündigen dürfen. Und bis zu den letzten Stunden ihres Lebens nur den Lobgesang singen, ich gehöre ihm, dem Herrn, und bin da für ihn. Ist das nicht schön, in den Grenzsituationen, in den hoffnungslosen Grenzsituationen, in denen wir uns so oft selber belügen und in denen wir uns hineinmogeln, als ob wir was lösen könnten, da dürfen wir auf den Herrn schauen. Der will erquicken, der will sättigen, der will Großes tun durch sie. Amen. Weicht ihr Berge, fallt ihr Hügel, Gottes Gnade weicht dir nicht. 511, die Verse 1 bis 3 und Vers 5, 511.
wollen beten. Du treuer Herr und Heiland, du siehst hinein in all die Schwierigkeiten, die unser Leben zeichnen, auch in alle Fluchtversuche und wie wir immer wieder meinen, das abdecken zu können mit einigen guten Taten, was doch so jammervoll und erbärmlich ist, und da können wir nur das immer vor dir ausbreiten und dir danken, dass wir jetzt deine Vergebung über unsere Schuld breiten dürfen. Und dass wir dann dir ganz fest vertrauen dürfen. Du wirst dein Wort erfüllen in unserer Schwachheit und in unserer Ohnmacht. Und wir dürfen uns von dir senden lassen in die Aufgaben und wir dürfen viel vollbringen für dich. Du gehst mit uns auch in die nächsten Tage hinein. Und wir dürfen immer wieder nur auf dich blicken und auf dich schauen und dir fest vertrauen. Wir bitten dich ganz besonders, dass du Annette Steiner auch in ihrem Dienst jetzt stärkst, dass du sie bewahrst, aber auch, dass du durch ihr Reden und Tun Frucht schaffst, dass Menschen dich erkennen, dass das Zeugnis von dir die Herzen und die Gewissen der Menschen berührt. Wir freuen uns, was du dort unter diesen fernen Indianervölkern bewirkst, und wir bitten dich jetzt für alle, die in deinem Missionsdienst stehen, bewahre sie und stärke deine Gemeinde oft auch in Anfechtungen. Und lass das auch bei uns wieder die Mitte sein, dass wir von dir reden und nicht von uns, von deiner Kraft und nicht von unserem Können. Und erneuere du deine Gemeinde wieder. Und gib du Glaubensfestigkeit und Glaubensgehorsam auch in unserer Gemeinde. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib du unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch mal einen Augenblick Platz. Der Oberkirchenrat hat uns geschrieben, dass ab September Joachim Rieger, Vikar in Nellingen, in unsere Gemeinde als Pfarrvikar kommen wird. Da freuen wir uns. Joachim Rieger kommt aus dem Bengelhaus. Und das wird schön werden. Er wird am 21. August schon hier mit dem Dienst beginnen. Im Anschluss an diesen Gottesdienst haben wir wieder ein Treffen für Newcomer. Das sind Leute, die seit einigen Wochen oder Monaten hier sind und sich noch gar nicht so richtig auskennen. Das sind meist sehr schüchterne Leute, deshalb müssen sie in ihrer Nachbarschaft ein wenig Mut machen und sagen, gehen Sie doch da mal hin. Das drüben im oberen Stock des Gemeindehauses, kleine Begegnung mit einigen aus der Gemeinde, dass sie erfahren können, was alles in der Gemeinde da ist. Völlig unverbindlich natürlich, aber einfach die ausgestreckte Hand, um ein wenig mehr kennenzulernen, was da alles in der Gemeinde geschieht. Jetzt gleich im Anschluss. Am Donnerstag ist ein Halbtagsausflug, das ist eine ganz gemütliche, bequeme Kaffeefahrt mit Spaziergangmöglichkeit, 12.15 Uhr Abfahrt bei Bäckerei Frank in den Nordschwarzwald, ins Murgtal, Vorbach, weiter zur Roten Lache. Abends sind wir um 7:30 wieder hier. Die Frau Bayer ist unter der Empore, da kann man sich noch anmelden. Am Donnerstag ist schönes Wetter. Ich freue mich, wenn Sie mitgehen. Jetzt gleich anmelden unter der Empore. Jeder ist herzlich eingeladen. Auch wenn Sie niemanden kennen, dann lernen Sie ein paar Leute kennen. Unsere jungen Leute, die weisen noch mal auf ihre Freizeiten hin, Sommerfreizeiten, Sommerlager. Junge Männer, das ist immer ein tolles Erlebnis. Vielleicht sind hier auch welche, die sagen, das wäre was für meinen Neffen oder sonst jemand. Junge Männer in der Schweiz, ein Lager, die Mädchen auf der Alp hinten. Auf dem Fenster liegen noch Programme ist der Frieder hier. Frieder, geh doch runter unter die Emporen, da kann man dich auch noch fragen. Und von den Mädchen vielleicht auch noch jemand, dass wenn jemand fragen will und hat da was Besonderes und so, dann kann man gleich die nähere Information bekommen. Am nächsten Sonntag ist nach dem ersten Gottesdienst, also während des zweiten Gottesdienstes, ein Treffen für Hauskreisleiter. Da sind wir sehr dankbar, Rolf Brune, der da viel Erfahrung hat, der macht also da eine Zurüstung. Klaus Daniels, was habt ihr für ein Thema? Gut. Sind sicher manche hier, die sagen, das wäre mal für mich gut, auch wenn sie von irgendwo von einem Hauskreis kommen, dürfen gerne daran teilnehmen. Klaus Daniels bleibt an dem Platz vielleicht, sonst verwechseln wir alles. Sonst nimmt er noch die Anmeldungen für den alten Ausflug an. Bitte, hier sitzt er und wenn Sie ihn noch fragen wollen, was über dieses Treffen, wir freuen uns, wenn auch andere Hauskreisleiter daran teilnehmen. Das Opfer heute ist für die Arbeit von Annette Steiner bestimmt und wir denken da sehr dran und wünschen ihr ganz besonders Gottes Segen, wollen da mit dran denken. Jetzt bitten wir um den Segen des Herrn. Der Herr will mit Ihnen sein. In Ihrer Schwachheit, in Ihrer Müdigkeit will er Großes tun. Er beruft Sie, er legt die Hände auf Sie und segnet Sie. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.